Deutschlandfunk Marktplatz.
Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Britta Fecke. Zu Beginn dieses Jahres haben viele Strom- und Gasanbieter ihre Preise erhöht. Auf der anderen Seite überschlagen sich die Energieversorger mit günstigen Konditionen für Neukunden. Zeit also, einmal über einen neuen Strom- oder Gasanbieter nachzudenken, denn der Wechsel ist leicht und nicht sehr zeitaufwendig. Dennoch gibt es im Tarifdschungel zwischen Fristen, Laufzeiten, Preisgarantien und Sonderkündigungsrechten einiges zu beachten. Was beim neuen Strom- und Gastarif wichtig ist, darüber diskutieren wir in diesem Marktplatz live mit Experten. Bei mir im Studio begrüße ich Matthias Bauer. Er ist Leiter der Abteilung Bauen, Wohnen, Energie bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Und aus dem Studio in Berlin ist uns zugeschaltet Marion Weitemeier. Sie ist Redakteurin der Stiftung Warentest. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben rund um das Thema, dann rufen Sie uns bitte an unter 00800 44 64 44 64. Oder Sie schicken uns eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Frau Weitemeier, wenn ich mir die Mühe mache zu wechseln und wie groß die Mühe ist, das besprechen wir gleich noch. Verschaffen Sie uns doch mal einen ganz kurzen Überblick. Wie viel kann ich denn sparen als Familie mit zwei Kindern, also als 4-Personen-Haushalt, so übers Jahr?
Ein Berliner Haushalt aus Berlin kann durchaus 300 Euro im Jahr sparen durch einen Anbieterwechsel. Beim Gas sieht's ein bisschen, ist es ein bisschen mehr. Wir haben da zum Beispiel eine 100 Quadratmeter Wohnung hier in Berlin. Da können durchaus um die 400 Euro gespart werden. Wer ein Familienhaus hat, da sind auch Ersparnisse von über 500 Euro möglich.
Herr Bauer, nun kommen die Kunden ja gerne zu Ihnen in die Verbraucherzentrale und fragen nach, wenn Sie wechseln wollen, wenn Sie vielleicht nicht so online-affin sind und direkt die Wechselportale im Netz sich anschauen. Was raten Sie den Kunden, wenn sie den Strom- oder Gasanbieter wechseln wollen?
Zunächst ist für uns immer vorherrschend zu sehen, welche Präferenzen der Verbraucher, der Kunde hat. Vor allem, Sie haben schon kurz so darauf hingewiesen, wenn wir hier älteres Klientel haben, die vielleicht nicht einmal über einen Internetanschluss verfügen, dann sind ja für die diese modernen Zugänge ja gar nicht nutzbar. Also wir loten immer aus, was ist zunächst schon mal wichtig. Will ich einen Online-Tarif haben? Will ich einen Kontakt haben zu einer natürlichen Person? Oder will ich das Callcenter vermeiden? Viele sagen mir, sie wollen nicht mit dem Callcenter in Verbindung treten, sondern sie wollen noch einen Ansprechpartner haben. Sie wollen direkt kommunizieren können, dann verbieten sich schon viele Anbieter. Das ist mal so der wichtigste Punkt. Und dann prüfen wir ja auch immer oder versuchen dann so viel wie möglich zu erfahren, wie war der Verbrauch der Vorjahre. Rat, man sollte so die letzten drei Schlussrechnungen einfach aufheben. Es hat auch noch andere Bewandtnis, warum man so vorgehen soll. Aber muss ich zunächst klar werden, was für einen Verbrauch habe ich, Strom, Gas, wie sieht meine Haushaltsstruktur aus? Daran kann man dann noch andere Einsparmöglichkeiten auch noch anschließen. Aber das sollte jeder Verbraucher vorher mal klären. Mein Haushalt, was bin ich für ein Verbraucher, was will ich? Will ich die Boni nutzen? Bin ich ein Bonushopper? Dann habe ich ganz andere Folgeprobleme, wie wenn ich jetzt sage, ja, ich bin jetzt so der gemütliche Kunde, mal schwäbisch gesagt, so, will mich zurücklehnen im Sessel. Da drängen sich natürlich andere Anbieter auf. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser Wechseldiskussion.
Das heißt, der günstigste Tarif, der mir ja zum Beispiel bei diesen Online-Portalen gleich als erster gezeigt wird, ist vielleicht gar nicht der günstigste für den bequemen Kunden.
Ganz richtig. Er handelt sich ja auch noch andere Probleme ein, denen er nicht gewachsen ist. Da kommen wir sicher noch dazu. Und ich kann das bestätigen, was die Frau Altemeier gesagt hat. Vor allem, wenn ich noch in der Grundversorgung bin, habe ich solche Einsparmöglichkeiten, wie sie benannt hat. Wenn ich schon mal den Tarif optimiert habe, ist meine Erfahrung, sind die Einsparquoten nicht mehr ganz so groß. Dann sind vielleicht andere Überlegungen im Vordergrund. Bin ich bisher mit meinem Anbieter gut zurechtgekommen? War der Service gut? Sind meine Anliegen, wenn ich einmal welche hatten, sind die auch gut bearbeitet worden? Dann spielen so 10 bis 50 Euro oft gar keine Rolle mehr für die Kunden. Also übers Jahr jetzt gerechnet, nicht im Monat. Das ist ein bisschen mein Eindruck in unserer Wechselberatung.
Wie setzt sich denn der Strom- und Gaspreis überhaupt zusammen? Wenn man so ein Schreiben bekommt zu Preiserhöhung oder wenn man es überhaupt erkennt, dass es um eine Preiserhöhung geht, dann sind da ja Wild-, Netzentgelte und was weiß ich was alles aufgeführt. Wie setzt sich der Preis zusammen?
Zunächst mal zur Information. Mit der Schlussrechnung erhalten die Verbraucher wenigstens einmal im Jahr die Zusammensetzung der Preise. Es sind meistens dann vierseitige oder mehrseitige Schreiben. Ob das alle angucken, weiß ich nicht. Aber da kann man das jährlich erkennen. Da sind auch Hinweise, ob ich im grünen Bereich liege oder für meinen Haushaltstyp zu viel verlange. Bei Preiserhöhungsschreiben ist es zum Teil gar nicht hinterlegt. Nur in der Grundversorgung sind die Anbieter verpflichtet, genau alle Preisbestandteile zu benennen. Gut, der Strom-, Energiemarkt, Gasmarkt ist ein sehr komplizierter Markt für die Verbraucher. Nehmen wir mal den Strompreis. Der Strompreis setzt sich aus 7 Komponenten zusammen. Ich weiß gar nicht, ob dann die Verbraucher alle diese Komponenten kennen. Der größte Teil sind Steuern, Abgaben und Umlagen. Was gehört dazu? Das ist die Stromsteuer, das ist die Umsatz- oder die Mehrwertsteuer, wenn man vom Verbraucher her denkt. Das ist die EEG-Umlage, die kennt jeder. Aber dann gibt es noch eine Offshore-Umlage, eine KWK, also Kraft-Wärme-Kopplungsumlage und noch 2 kleinere Umlagen. Und was wichtig ist für die Gemeinden, die Konzessionsabgaben. Das ist zusammen ein Bestandteil von über 50%. Weitere 25% sind die Netzentgelte. Die Netzentgelte sind Gebühren für die Netzbetreiber, dass sie den Strom durchleiten von der Erzeugungsstelle zu mir als Verbraucher. Und noch einmal weitere etwa 23% in dem Preiskuchen sind dann letztendlich der Einkauf oder die Erzeugung, der Vertrieb und die Marge für den Anbieter. Mhm. Also nochmal, der kleinste Teil kann ein Anbieter selber sozusagen selber bestimmen. Das ist dieser 23-prozentige Anteil aus dem Durchschnittssendpreis zur Zeit 2020 mit etwa 31,47 Cent pro Kilowattstunde, rechnen wir jetzt nach der neuen Preisrunde. Und daran sieht man schon, wie stark belastet der Strombezug für die Verbraucher ist. Keine andere Energieart ist so stark belastet. Wenn man zum Beispiel den Mineralölbereich sieht, da ist die höchste Belastung etwa 40% durch Steuern, Abgaben und Umlagen. Und beim Gas ist es nicht ganz so tragisch. Da gibt es nur, sagen wir mal, drei Bestandteile. Und da ist tatsächlich der Bestandteil Beschaffung, Vertrieb und Marge etwa die Hälfte. Dann kommen noch ein kleiner Teil Netzentgelte dazu in Höhe von etwa weiteren 25% und der letzte Bestandteil, nochmal 25%, sind dann wieder Steuern, Abgaben und Umlagen.
Der Gaspreis hat sich ja gesenkt. Also Herbst 2019 war er 40% geringer, also der reine Rohstoffpreis, als im Herbst 2018. Frau Weitemeier, kennen Sie irgendwelche Fälle, in denen mal so Preissenkung, sei es beim Gas oder Strom, an die Kunden auch weitergegeben wurde?
Also uns sind hier keine Kenntnisse zu Ohren gekommen. Wir haben gemerkt, dass die Neukundenpreise teilweise gesunken sind, dass Verbraucher keine Preiserhöhung bekommen haben, sich darüber schon gefreut haben, es ist nichts gekommen. Aber wenn man dann sich die Mühe macht zu gucken, merkt man doch, dass der aktuelle Preis, den man zahlt, vielleicht doch zu teuer ist. Also es lohnt sich auf alle Fälle, auch für Gaskunden, mal hinzuschauen, ist der Preis, den ich im Moment habe, ist das wirklich ein günstiges Angebot?
Ein Verbraucher in Stuttgart hat sich im letzten Jahr über die angekündigte Preiserhöhung durch seinen Stromanbieter geärgert und sich schriftlich an das Unternehmen gewandt, mit Erfolg. Ich habe ihn gefragt, wie sein Stromkonzern über die Tariferhöhung überhaupt informiert hat.
Die Information des Gasanbieters ist irgendwann Mitte November eingetroffen mit einem Schreiben, was nur ausweist im November 2019. Also es ist kein Datum hinterlegt, sodass ich gar nicht mehr nachvollziehen kann, zu welchem exakten Kalendertag dieser Brief eingetroffen ist.
Und dann haben Sie sich ja nicht nur beschwert über die Datenlosigkeit des Schreibens, sondern auch über die Erhöhung, oder?
Ja, die Erhöhung hat insgesamt 9,4% ausgemacht mit der Begründung, dass zum Jahreswechsel die Netzentgelte des regionalen Netzproviders angepasst worden sind, die man weitergeben muss. Und insgesamt auch der Erdgaspreis sich erhöht hat. Das erschien mir eben sehr unplausibel, weil der Erdgaspreis nur 50% ausmacht des gesamten Gaspreises und der Netzprovider nur 25% Anteil hat. Der Rest sind Steuern. Das heißt also, wenn das Netzentgelt so stark gestiegen ist, dass insgesamt 9,4% Preiserhöhung angegeben werden und dieser Anteil aber nur 25% bedeutet, müsste der Netzentgelterhöhungsanteil wesentlich höher gewesen sein, bei 30-40%, und das halte ich für unrealistisch. Sprich, die gesamte Erhöhungslogik ist eigentlich nicht schlüssig, nicht nachvollziehbar.
Dann haben Sie sich ja beschwert über diese Erhöhung, und was war das Ergebnis?
Das Ergebnis war, dass man zum einen meine konkreten Nachfragen, wie diese Preiserhöhung tatsächlich zustande gekommen ist, nicht beantwortet hat im Detail. Auf diese unterschiedlichen Preisvarianten bzw. Preisanteile gar nicht eingegangen ist. Auch die Frage, warum dieser Brief kein korrektes Datum trägt, wie das eigentlich beim Geschäftsbrief üblich ist, wurde auch nicht beantwortet. Nur darauf hingewiesen, man hätte rechtzeitig auf die Erhöhung hingewiesen. Aber man hat mir dann doch unerwarteterweise ein preislich attraktives Alternativangebot gemacht mit einem Preistarif, der in dem ersten Schreiben überhaupt nicht erwähnt worden ist. Der Preistarif, dieser neue, wesentlich bessere Tarif, wurde mir erst genannt, als ich mich beschwert hatte.
War der attraktiver als das Angebot, das Sie hatten, bevor die Erhöhung kam? Also ist man Ihnen da preislich sehr entgegengekommen?
Also es war nicht attraktiver als der ursprüngliche Preis im Jahr 2019. Er war etwas höher als der Preis 2019, aber weit günstiger als die angekündigte Preiserhöhung für 2020. Und insofern war das natürlich auch ein sehr attraktives Entgegenkommen am Ende.
Die Gaspreise waren zu Beginn des letzten Jahres 40% günstiger als noch im Winter davor. Haben Sie jemals eine Senkung des Preises bekommen?
Nein, natürlich nicht. Die Preise sind ja auch immer mit einer gewissen Laufzeit versehen und auch einer Preisgarantie versehen. Und von Preissenkungen habe ich weder bei Gas noch bei Strompreisen noch nie etwas gehört.
Dieser Kunde hat uns ja relativ viele Stichwörter schon geliefert. Herr Bauer, gleich zu Beginn, wie muss denn eigentlich so ein Schreiben aussehen, wenn mein Anbieter die Preise erhöhen will?
Ja, gesetzliche Vorgaben, wie so ein Erhöhungsschreiben aussehen muss, die gibt's nicht. Das, was der Verbraucher hier gerade geschildert hat, das ist typisch. Man kann sagen, egal ob das jetzt Strom oder Gas anbelangt, genau das ist der Punkt. Wir hatten schon letztes Jahr eine kleine Untersuchung gemacht in Baden-Württemberg und Verbraucher haben uns 61 Erhöhungsschreiben von 31 Anbietern zukommen lassen. Auch dort ist uns aufgefallen, dass die Schreiben keine fixen Datumsangaben hatten. Das ist insofern wichtig und da hat der Verbraucher hier auch zu Recht hingewiesen. Es ist ja gesetzlich zumindest vorgegeben, in welchem Zeitabstand ich auf eine Preiserhöhung hingewiesen werden muss. Und die sind 6 Wochen. Und das kann ich nur überprüfen, wenn nicht, sagen wir mal, die Preisrunde soll jetzt zum 01.01.2020 in Kraft treten oder der neue Tarif. Dann muss ich spätestens Mitte November das Informations- oder das Erhöhungsschreiben vorliegen haben. Wenn da kein konkretes Datum drauf ist, kann ich das nicht überprüfen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann stellen wir fest, dass schon im Betreff in der Regel gar nicht darauf hingewiesen wird, dass es sich um ein Preiserhöhungsschreiben handelt. Da haben wir die tollsten Sachen erlebt. Man kann das so, durchaus so sagen, es wird regelrecht verschleiert. Und das hat auch System. Und dem wurde auch jetzt vom Gesetzgeber bisher, obwohl wir das schon vielfach moniert haben, auch andere Verbraucherzentralen in Deutschland, also nicht nur aus Baden-Württemberg, haben das auch schon moniert. Hier wäre meines Erachtens ganz klar der Bundesgesetzgeber gefordert, in diesem Bereich, weil wir da auch so viele Beschwerden haben, zu handeln. Dass ganz klar beschrieben wird, dass im Betreff eindeutig stehen muss, Preiserhöhung zum, dass dann im laufenden Text eine preisliche Gegenüberstellung da sein muss. Alter Preis, neuer Preis mit prozentualen Angaben. Dass ganz deutlich auf der ersten Seite auf das sogenannte Sonderkündigungsrecht hingewiesen wird und dass die Erklärungen endlich mal stimmig sind. Die Erklärungen können wir zum Teil in den seltenen Fällen nachvollziehen, warum sich bestimmte Preisbestandteile erhöht haben. Gerne sind nämlich die Anbieter dabei, es zum Beispiel auf die EEG-Umlage zu schieben und dann so von der Staatsquote zu reden, obwohl das Quatsch ist. Das ist Quatsch, weil die EEG-Umlage, die kostet den Fiskus oder den Staat gar nichts. Die wird allein durch die Verbraucher getragen und auch nicht durch die Industrie. Verbraucher und Kleingewerbe tragen diese Umlage, ganz klar. Und betrifft jetzt den Strompreis. Der Verbraucher vorhin hat jetzt den Gaspreis mehr im Blick gehabt. Aber letztendlich ist es, sind es immer die gleichen Muster. Und auch im Strom, in der Stromerzeugung erleben wir zurzeit eher rückläufige Strompreise. Es wurde auch jetzt wieder reihenweise argumentiert, die Strompreise würden steigen. Das kann man so nicht sagen. Das Einzige, was man ganz sicher sagen kann, nach 2 Jahren Rückgang der EEG-Umlage ist sie jetzt auf 2020 wieder gestiegen. Und es sind auch die Netzentgelte im Strombereich, das ist ganz schwierig, die sind nämlich ganz unterschiedlich. Im Norden werden höhere Netzumlagen bezahlt von den Verbrauchern als im Süden. Das hängt mit dem ganzen Umbau der Energielandschaft zusammen, weil wir müssen ja den erneuerbaren Strom aus dem Norden nach dem Süden bringen. Das sind durchaus höhere Investitionen.
Aber im Norden sind die doch viel näher dran an den Offshore-Anlagen.
Ja, das ist ja das Verrückte im Endeffekt, dass es hier so nicht ersichtlich ist. Aber wir müssen ja den Strom aus dem Norden in den Süden bringen. Das wird immer wichtiger, wenn auch dann das letzte Kernkraftwerk in Baden-Württemberg zum Beispiel nächstes Jahr zum 31.12. dieses Jahr zum 31.12. abgeschaltet wird.
Das heißt also, der Norden zahlt für den Süden, wobei sich der Süden doch ständig beschwert. Können wir das so zusammenfassen?
Ja,
als bundesweiter Sender.
Auf die Diskussion, die kann man führen, das wäre mal ganz wichtig, kommunizierende Röhren, kann man sagen, das mal zu betrachten, auch im Verbund mit der EEG-Umlage. Das ist sehr, sehr interessant, wird auch oft in der Presse nicht ordentlich dargestellt. Es wird immer nur auf die Höhe der Umlagen abgestellt, aber nicht auf was bedeutet es auf den gesamten Strompreis und wie der gesamte Strompreis sich entwickelt. Aber das geht heute zu weit.
Genau, das hilft unserem Verbraucher in dem Moment, wo er wechseln will oder erstmal erkennen will, was er eigentlich bekommen hat von seinem Strom- oder Gasanbieter. Da hilft ihm das, glaube ich, im Moment nicht weiter.
Aber vielleicht noch, der Verbraucher, den Sie jetzt hier an der Strippe hatten, der hat vollkommen recht und richtig gehandelt. Wir machen das teilweise auch für Verbraucher, dass wir dann die Anbieter anschreiben und in der Regel bekommt man andere und bessere Konditionen wieder. Also es wird dann ein neues Vertragsangebot gemacht, weil nichts Schlimmeres, glaube ich, für die Anbieter wäre, hier eventuell auch eine Abmahnung zu bekommen oder vielleicht auch ein negatives Urteil dann durch die Verbraucherzentralen. Deshalb versuchen sie natürlich schon, auf die Kunden zuzugehen. Also beschweren Sie sich, gehen Sie auf Ihren Anbieter zu, machen Sie das so, das ist super.
Ja. Jetzt hat er ja Glück gehabt, aber nehmen wir mal an, ein Verbraucher ist nicht ganz so aktiv. Hat er dann eine gute Chance, wenn das so ein Verschleierungsschreiben ist, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass er einfach sagen kann, ich bestehe darauf, die alten Konditionen zu haben, weil Ihr Schreiben ist so gar nicht zulässig?
Genau. Wenn das Sonderkündigungsrecht fehlt, also die Belehrung zum Sonderkündigungsrecht, dann ist die Erhöhung nichtig. Das bedeutet, er muss es nicht bezahlen, die alten Preise laufen weiter.
Wunderbar. Wenn Sie noch Fragen haben rund um das Thema Wechseln des Strom- oder Gasanbieters, dann rufen Sie uns gerne an unter 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie uns eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten hören wir uns an dieser Stelle wieder. Ich begrüße Sie ganz herzlich an dieser Stelle zum zweiten Teil des Marktplatzes. Es geht heute um den Wechsel von Strom- und Gasanbietern. Ich darf Ihnen an dieser Stelle nochmal meine Gäste vorstellen. Das ist Marion Weitemeier. Sie ist Redakteurin bei der Stiftung Warentest und uns aus Berlin zugeschaltet. Und Matthias Bauer, Leiter der Abteilung Bauen, Wohnen und Energie bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Herr Bauer, bei Ihnen kommen ja des Öfteren Schreiben an von Verbrauchern, die sich über, freundlich formuliert, die Preis- und Informationspolitik ihrer Strom- und Gasanbieter wundern. Sie haben mir ein Beispiel mitgebracht, dass, wenn man sehr, sehr viel gelesen hat, sehr viel Kleingedrucktes gelesen hat, es ist zweiseitig, dieses Schreiben mit einer schicken Grafik hinten drauf, dann stößt man irgendwann auf den Kern dieses Schreibens. Allerdings überliest man den auch leicht. Also psychologisch sehr interessant, das Schreiben. Dieser regionale Energieversorger, was will der mir mitteilen in diesem Informationsschreiben, möchte ich es mal nennen?
Vom Ergebnis her will er Ihnen sagen, dass er den Grundpreis um 625% erhöht.
Das erkennt man nicht. Das ist der
Hintergrund. Ja. Aber das erkennt man nicht, weil es so toll gemacht ist, dass auch erfahrene Verbraucherschützer dieses Schreiben zunächst nicht verstanden haben.
Ja, ich lese mal einen Satz vor. Um diese Servicequalität, also die reden wahnsinnig lange darüber, wie toll ihr Service ist und dass sie die Preise so schön halten. Und dann auf der Seite 2 nach sehr vielen Zeilen kommt dann, um diese Servicequalität weiterhin zu gewährleisten und zu verbessern, werden wir ab dem zweiten Belieferungsjahr ihren Grundpreis von aktuell 66,96 Euro jährlich auf 35 Euro monatlich anpassen. Die Zahlen sind alle ausgeschrieben. Das ist ein bisschen verwirrend. Aber da ist des Pudels Kern. Ich musste ihn lange suchen, muss ich ehrlich zugeben, als sie mir das Schreiben vorhin zeigten.
Genau. Und das Schreiben zeigt genau das, was wir vorher auch schon rausgearbeitet haben. Wenn Sie sich das Impressum oder den Betreff angucken, geht daraus nicht hervor, dass es ein Preiserhöhungsschreiben gibt. Es gibt keine Gegenüberstellung.
Nee, da steht aktuelle Neuigkeiten.
Ja, und alter, neuer Preis. Mhm. Es wird sogar vorgegaukelt, man würde den Arbeitspreis signifikant senken.
Ja, da steht da auch. Ihr Strompreis wird aufgrund Ihrer Treue und unserer Einkaufspolitik noch günstiger.
Ja, und jetzt gucken Sie mal, was die Ermäßigung sein soll, oder diese Vergünstigung sein soll. 0,01 Cent pro Kilowattstunde.
Aber der Knackpunkt ist doch tatsächlich jährlich und monatlich, ne? Worüber man ganz schnell hinwegliest.
In dem Satz sind zwei Fehler drin. Einmal muss der Zeitraum oder das Datum des Wirksamwerden des neuen Preises fix genannt werden. Also 1.1.2020 oder 1.4.2020. Hier steht nur ab dem zweiten Belieferungsjahr. Der Kunde muss also ausrechnen, der muss genau wissen, wann hat mein Belieferungslauf begonnen. Mhm. Das geht nicht. Das zweite ist, eine Preiserhöhung über 625% im Grundpreis ist nicht darstellbar. Wo soll zur Teuerung herkommen? Also der Strom wird laufend teurer. Wir kennen seit etwa 2014, seit 2005, geht es nur nach oben. Aber sowas gibt es nicht. Und dann alles auszuschreiben, auch das Komma, nicht als Komma, sondern wirklich Komma ausgeschrieben, dann die Einheiten, also ich kann mir richtig in Rage hier jetzt reden, die Einheiten jährlich zu monatlich zu verschieben, da bleibt einem einfach die Spucke weg. Und darum noch einmal, da muss der Gesetzgeber rein. Der Verbraucher muss geschützt werden. Das ist wirklich hier mein Anliegen und unser Anliegen in den Verbraucherzentralen, dass man hier nicht nur Leitplanken, sondern knallharte Vorgaben einsetzt.
Frau Weitemeier, sind Ihre Erfahrungen ähnlich?
Ja, wir haben das auch beobachtet und vor allen Dingen sollte der Verbraucher auch stutzig werden, wenn er was Positives liest. Auch Sätze wie Ihre Kilowattstundenpreis bleibt gleich, wo man sich erstmal freut, muss einen trotzdem noch in so eine Hab-Achtung-Stellung bringen, denn dann muss man noch auf den zweiten Preisbestandteil gucken, auf den Grundpreis. Was passiert mit dem? Und das ist, wie in dem Schreiben auch erwähnt, der ändert sich von jährlich auf monatlich. Der Preis bleibt gleich, aber der Abrechnungsintervall ändert sich komplett und dadurch kommt eine Preiserhöhung zustande, die man so im ersten Moment erstmal gar nicht als solche realisiert.
Wir haben einen Kunden in der Leitung, Dirk Weber aus Hamburg. Herr Weber, Sie hatten aber Erfolg beim Wechsel des Strom- und Gaspreises.
Gar kein Problem, Frau Fiegel. Gar kein Problem. Ich habe eine großflächige Werbung im Postkasten gehabt. Ein neuer Verbraucher, großer Versorger, ein neuer großer Versorger hatte sich angeboten. Und dann habe ich mich zu dem üblichen Wechsel wieder entschlossen. Das mache ich regelmäßig alle 2 Jahre. Und hier in diesem Falle ist der neue Arbeitspreis des neuen Anbieters 1,5 Cent die Kilowattstunde geringer als der Arbeitspreis, den ich vorher hatte im Jahr 2018 und 2019.
Das heißt, Sie diskutieren erst gar nicht mit Ihrem alten Anbieter, sondern Sie wechseln sofort?
So ist es. Mhm. Und das ist meine Praxis der letzten 10 Jahre, würde ich sagen, und immer erfolgreich. Und so kann ich eigentlich feststellen, ich habe eigentlich, abgesehen von der wertvollen Wechselprämie, ich habe eigentlich keine steigenden Preise bezahlt in den letzten 4 Jahren. Und dieses hier jetzt gerade vollzogen, September gekündigt, November neuen Versorger bestätigt für das Jahr 2020. Arbeitspreis 1,5 Cent, die Kilowattstunde geringer, Jahresgrundpreis geringfügig teurer als vorher. Im Endeffekt habe ich eine Gesamtrechnung 30 Euro im ganzen Jahr geringer, als ich es im vorigen Jahr hatte. Ich verstehe gar nicht die ganzen Androhungen von Preiserhöhungen jetzt aus dem letzten Quartal 2019. Ich sehe keine Gründe dafür.
Ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber Sie haben gesagt, die Wechselprämien haben Sie noch gar nicht eingerechnet. Kam da auch noch einiges?
Ja, das macht für zwei Haushalte, meine Frau führt einen Haushalt für sich und für mich, für jeden von uns beiden 110 Euro im Jahr aus. Das Ganze für zwei Verbraucher 220 Euro extra Wechselprämie.
Das heißt, Sie machen eigentlich noch Gewinn bei Ihren Wechseln.
Aber erheblich. ich kann deswegen nur raten, man muss sich da rühren alle 2 Jahre. Meistens laufen die Verträge über 2 Jahre. Mhm. Und immer wechseln, aber mit namhaften Versorgern. Nicht irgendwie unsicheren Versorgern, wo man dort Risiko eingeht mit Vorauszahlungen.
Ja, da geben Sie uns ein sehr gutes Stichwort. Unsichere Versorger. Was sind denn da Ihre Erfahrungen, Frau Weitemeier?
Es gibt tatsächlich Versorger, die anfangen, so ein bisschen zu tricksen, die vielleicht dann bei der Schlussrechnung Boni nicht so ausweisen, wie sie vielleicht vereinbart waren. Die finden sich dann einfach nicht auf der Schlussrechnung. Wenn der Verbraucher hinterher ist und einen Brief hinschreibt, fließen diese Boni oft auch. Aber er muss eben einfach tätig werden und vor allen Dingen muss er es erstmal bemerken, dass bestimmte Vergünstigungen, die ihm eigentlich zustehen, nicht gezahlt wurden. Bei dem Boni muss man auch so ein bisschen genau hingucken. Es gibt unterschiedliche Bonustypen. Es gibt einmal einen Sofortbonus. Das ist ein Bonus, der oft 60 Tage nach Lieferbeginn, also schon relativ früh gezahlt wird. Und dann gibt es noch einen Neukundenbonus. Das ist einer, der erst mit der Schlussrechnung verrechnet wird. Und der bezieht sich auch prozentual auf die Gesamtkosten, oft 15% der Gesamtkosten.
Mhm. Herr Bauer, Sie haben im Vorgespräch kurz die Schlussrechnung angesprochen. Also Herr Weber hatte wohl keine Schwierigkeiten. Er wechselt seit Jahren erfolgreich, alle 2 Jahre, wie er sagte. Aber Sie haben gesagt, dass Sie Erfahrungen haben mit Verbrauchern, die bei der Schlussrechnung doch übers Ohr gehauen werden, mal salopp gesagt.
Ja, das ist richtig. Der Herr Weber hat aber zum Schluss noch einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Er guckt auch ganz stark drauf, welchen Versorger, welchen Energielieferanten er wählt. Mhm. Und er scheint hier alles richtig zu machen, aber er macht sich auch kundig und ich denke auch, dass er weiß, was er will. Er ist ein Bonusjäger, also positiv. Das heißt also, er muss immer schauen, nach 12 Monaten, dass er schnell dann sich einen neuen ins Boot holt. Ja, es ist tatsächlich so, mein neues Steckenpferd ist gerade Schlussrechnungen nachzurechnen und die Erfahrungen sind erschreckend. Hier werden falsche Prozentwerte für den Neukundenbonus ausgewiesen. Also die Abrechner können nicht einmal Prozent rechnen.
Und dieser Bonus orientiert sich am Verbrauch, ne? Oder wie?
Der orientiert sich am Verbrauch. Und zwar wird der Arbeitspreis und der Grundpreis zusammengerechnet aus diesem Abrechnungsjahr, also 12 Monate zum Beispiel 2019. Und dann gibt es unterschiedliche Prozentzahlen. Zurzeit sind sie um die 15%. Wir hatten auch Zeiten, die BEV, die aber inzwischen in Insolvenz gegangen ist, die hat sogar dann Neukundenboni bis zu 25% ausgeworfen. Mhm. Also mein Rat ist sowieso, jedes Schreiben, das Sie vom Versorger bekommen, ernst zu nehmen. Ganz wichtig. Nichts wegzuwerfen, was man vielleicht zunächst einmal als Werbung sieht, sondern jedes Schreiben, auch Online-Tarife, jedes E-Mail-Schreiben, das man bekommt, genau anzuschauen. Nicht zu schnell in die Ablage oder Papierkorb. Die Schlussrechnungen, wenigstens die Grundbestandteile nachrechnen, auch mal einen Zähler angucken, Zählervergleich machen, heute mit unserem tollen Smartphone ein kleines Bildchen machen Und wie gesagt, die Schlussrechnungen aufheben, dann ist man immer auf der sicheren Seite und kann dann auch noch mal ein Jahr später und so weiter dann noch einmal, also bis zur Verjährungsgrenze, 3 Jahre dann noch monieren. Und wenn man feststellt, dass irgendwas nicht stimmt, sofort einen Widerspruch gegen die Rechnung einlegen.
Mhm. Wir haben eine Hörerin zugeschaltet, Frau Heiber. Sie haben schon erfolgreich gewechselt?
Guten Morgen. Ich habe nach langjähriger Stadtwerke-Mitgliedschaft gewechselt zu einer jungen Firma, die für einen das Wechseln übernimmt. Also ich bin bei denen Kunde und die suchen mir jährlich den günstigsten Anbieter aus, also für Gas und Strom. Wobei das günstigste nicht unbedingt der Tarif ist, sondern die Boni eben sind, die da abgeschöpft werden. Ich mache das mit so ein bisschen Bauchkrummeln, weil ich eigentlich zur Generation gehöre, die irgendwie treu einem Anbieter verbunden sind. Aber irgendwie hat mich das dann doch gereizt, zumal ich diese Firma aus dem Bekanntenkreis eben vermittelt bekam. Und ja, ich habe es jetzt seit 2 Jahren gemacht und es ist eben, es wird für einen geguckt. Also es ist praktisch ein Bonusjagen auf, also dass man nicht selbst unternehmen muss.
Und hat sich das gelohnt in den 2 Jahren für Sie?
Das hat sich gelohnt eben durch diese Bonuszahlung, wobei ich jetzt bei Ihnen gelernt habe, dass man die Schlussrechnung nochmal prüfen muss. Ich bin jemand, der dann lieber die Sachen also einfach laufen lässt. Das werde ich jetzt in Zukunft dann nicht mehr machen. Man bekommt so einen Anfangsbonus überwiesen und muss dann aber gucken eben auf die Schlussrechnung, ja. Aber ansonsten lohnt sich das auf jeden Fall. Und man hat eben nichts damit zu tun, man muss nicht selbst sich drum kümmern.
Aber Sie sind jetzt nicht über die Online-Vergleichsportale gegangen, die
Nein,
man so gar nicht kennt.
Ich bin Kundin bei dieser jungen Firma, die eben für einen dieses Wechseln übernimmt. Und die haben einen Algorithmus entwickelt, dass sie das eben checken können, welcher Anbieter das günstigste ist. Eben, ich kann mal auch mit Öko verbinden, also das suchen die dann bei den entsprechenden Anbietern aus. Und das ist ein jährlicher Wechsel, man bekommt dann mit den Firmen den Kontakt. Es geht alles online natürlich, man muss seine Daten bei der Firma hinterlegen. Also Bankverbindung und Name und Adresse und sowas. Das ist natürlich der, wenn man das nicht mag, dann kommt es nicht in Frage.
Mhm. Vielen Dank für Ihre Erfahrung. Herr Bauer, haben Sie sowas auch schon erlebt, dass Menschen ihre Daten einfach aus der Hand gegeben haben, also nicht mehr selber die Online-Portale füttern mit Verbrauch und Ortsangaben, sondern einfach es einer kleinen Firma gegeben haben und haben damit auch recht gute Erfahrungen gemacht, wie Frau Heiber das gerade beschrieben hat?
In der Tat, das ist eine ganz neue Entwicklung. Neben den bekannten Vergleichsportalen, Frau Waldemeyer wird das vielleicht nachher noch ein bisschen zurechtrücken, was ein Vergleichsportal ist, gibt es die sogenannten Wechselbots. Bots, also Robots, Frau Heiper hat es ja benannt, die über Algorithmen einmal das Verbrauchsverhalten vom Kunden in Blickpunkt nehmen und dann auf dem Markt immer den günstigsten Tarif, so geben sie das auch vor, generieren, für den Kunden generieren. Das sind Start-ups, die gibt es überall in Augsburg, am Bodensee, in Stuttgart oder in Berlin. Also sind so 10, 11 Firmen oder Start-ups, die es jetzt hier auf diesem neuen Markt gibt. Große Erfahrung haben wir nicht, aber die Stiftung Warentest hat ja erst vor kurzem einen sehr interessanten Test gemacht und auch auf ihre Seiten veröffentlicht. Das ist ein Mittel, das helfen kann, hier Licht in einen sehr schwierigen Markt zu bringen. Man kann dann die eigene Suche, die jetzt der Herr Weber uns geschildert hat, sozusagen umgehen, delegieren. Man muss aber wissen, und da hat die Frau Heiber das ganz richtig gesehen, ich gebe natürlich hier meine Daten ab. Big Data lebt davon, dass die Firma so viel wie möglich über mich wissen muss und mir immer den für mich nicht billigsten, aber den für mich am besten geeigneten Tarif ausrechnen und mir vorstellen kann.
Mhm. Frau Weitemeier?
Wir haben diese Dienste in der Tat getestet und auch mit einem sehr, sehr guten Ergebnis. Wir haben 9 Dienste getestet. Das sind tatsächlich junge Firmen, die so über das Bundesgebiet verstreut sind. Die arbeiten nicht nur mit Algorithmen, sondern es findet noch ein bisschen mehr statt. Man kann dort auch anrufen, man kann nachfragen. Es sind automatisierte Prozesse, das ist richtig. Und besonders geeignet sind solche Wechseldienste für Kunden, die sagen, ich will mich nicht selber kümmern. Ich will auch gar nicht jedes Jahr gucken und ich weiß auch gar nicht so richtig, ob ich meine Termine im Kopf habe und die Kündigungsfrist. Die können diese Dienste nutzen und die können dann, das hat die Hörerin ganz richtig gesagt, die können dann von Boni profitieren, also von Tarifen, die sonst für sie eigentlich gar nicht geeignet wären.
Lassen Sie uns mal auf das Online-Angebot schauen. Ich habe vorhin hier im Computer im Studio eingegeben, Stromanbieter und Gasanbieter wechseln. Da erscheinen untereinander Check24, Verivox, SwitchUp, Wechselpiraten. Das sind relativ viele Portale. Worauf muss ich achten, wenn ich diese Wechselportale fütter mit meinen Daten?
Bei diesen Anbietern, die Sie gerade genannt haben, hatten wir zwei sogenannte Verkaufs- oder Vergleichsportale und SwitchUp und Wechselpilot sind sogenannte Wechselservices. Das ist das, was die Hörerin geschildert hat. Das ist dieser Service, den sie nutzt. Das andere sind diese klassischen Preisvergleichsportale, die sich nur einmalig sozusagen kümmern. Ich sehe dort, indem ich meine Postleitzahl eingebe und meinen Verbrauch, sehe ich dort günstige Tarife, die nach bestimmten Kriterien gelistet sind. Oben steht der günstigste und weiter nach unten kommen die teureren. Diese Tarife sind ausschließlich gelistet nach dem Preis. Bei den Wechseldiensten findet auch etwas statt, dass nämlich geguckt wird, um was für einen Anbieter handelt es sich denn. Da wird nicht automatisch der günstigste genannt. Wir haben in unserem Test zum Beispiel festgestellt, dass Tarife von der Firma BEV, die inzwischen insolvent gegangen ist, in unserem Untersuchungszeitraum, und das war über ein Jahr, von keinem Dienst aktiv empfohlen wurde. Diese Dienste haben einen sehr guten Marktüberblick. Die wissen, welche Firma macht Stress, wo gibt es möglicherweise Rechnungen, die nicht korrekt sind. Und solche Firmen schließen sie auch aus, weil das ist hinterher nur ein Stress, den sie selber für den Kunden lösen müssen. Also haben in dem Fall Kunde und Firma das gleiche Interesse, nämlich dass zu solchen Anbietern erst gar nicht gewechselt wird.
Aber diese Wechselportale leben doch auch von den Provisionen. Kann ich trotzdem davon ausgehen, dass die für mich den günstigsten Tarif raussuchen?
Den günstigsten Tarif, ja, aber dieser Tarif, den man da sieht, der ist nicht für jedermann geeignet. Mhm. Herr Weber zum Beispiel käme gut mit einem Wechselportal klar. Er ist informiert, er weiß, wo er hingucken muss. Er hat schon Erfahrungen gesammelt, hat seine Termine alle im Griff. Der findet dort einen guten und günstigen Tarif. Wir empfehlen nicht unbedingt den billigsten zu nehmen, sondern mal so zu gucken, vielleicht auf Platz 2 oder 3 oder 4. Das sind oft nur 2 oder 3 Euro Unterschied zum Erstplatziertsten. Oft hat man aber es mit einem ganz anderen Anbieter zu tun. Wichtig ist, sich auf den Portalen auch anzuschauen, was haben denn andere Kunden bereits für Erfahrungen mit dem Anbieter gemacht. Es gibt da die Kundenbewertungen, die sind dargestellt in den Sternchen. Die kann man anklicken und da kann man dann lesen, was für Erfahrungen gemacht wurden und dort sind die Anbieter auch bewertet worden. Bei Check24 zum Beispiel, die machen das sehr differenziert. Da kann man einmal angucken, welche Erfahrungen haben die Kunden direkt beim Wechselprozess gemacht und welche Erfahrungen haben die Kunden nach einem Jahr gemacht. Das ist wichtig, denn nach einem Jahr kommt die Rechnung. Nach einem Jahr stellt sich die Frage, ist denn dieser Schlussbonus, der mir versprochen wurde, überhaupt geflossen? Und wenn man dann anklickt, die Erfahrungen direkt beim Wechsel oder beim Wechselprozess und die Erfahrungen nach einem Jahr. Da sieht man bei einigen Anbietern, dass das sehr, sehr weit auseinanderklafft und viele dann überhaupt nicht mehr zufrieden sind. Mhm. Ganz wichtig ist, wenn man sich die Preise anguckt in diesen Vergleichsrechnern, dass die so dargestellt werden, dass von dem Jahresgesamtpreis bereits die Boni abgezogen sind. Das heißt, wenn ich ein Anbieter bin, der hohe Boni zahlt, dann schiebe ich mich in diesen Vergleichsportalen dadurch nach vorne. Und diese Boni gelten nur für das erste Jahr. Das heißt, im zweiten Jahr zahle ich schon auch ohne Preiserhöhung automatisch viel mehr, weil der Bonus wegfällt. Und diese Tarife sind eben wirklich für Leute geeignet, die dann auch im zweiten Jahr schon wieder gewechselt sind und bei einem anderen Anbieter sind.
Mhm. Worauf muss ich denn achten? Auf Laufzeiten, auf Preisgarantien? Was sind denn so die Punkte, die mir eine gewisse Sicherheit verschaffen?
Wir empfehlen eine Laufzeit von 12 Monaten, weil dann kann man auch regelmäßig von diesem Bonus, den es ja nur im ersten Jahr gibt, profitieren. Wir empfehlen eine kurze Kündigungsfrist, am besten 4 Wochen oder nicht länger als 6 Wochen. Auf alle Fälle sollte die Preisgarantie genauso lang sein wie die Vertragslaufzeit, also ebenfalls 12 Monate. Und auch bei der Preisgarantie muss man genau hingucken, denn die Preisgarantie ist nicht unbedingt eine Endpreisgarantie. Herr Bauer hat es schon angesprochen, der Energiepreis, der Strompreis besteht aus verschiedenen Bestandteilen. Und zum Beispiel gibt es auch die sogenannte Preisfixierung. Und bei der Preisfixierung ist nur dieser eigentliche Strombestandteil, also dieses gerade mal vielleicht knapp ein Viertel des Preises fixiert. Die Steuern und Abgaben hingegen, wenn dort eine Erhöhung erfolgt, dann würde ich auch während meiner Vertragslaufzeit dort eine Preiserhöhung bekommen können.
Herr Bauer, Sie nicken gerade selber. Wir gehen mal ganz kurz dazwischen.
Ja, ja, ist sehr, sehr wichtig. Alles gut, wunderbar. Ja,
sehr schön. Wichtig ist, dass man diese Preisgarantie, dies wird in allen Portalen so ein bisschen anders genannt. Also man sollte wirklich die Maus dann auf Preisgarantie legen und gucken, was überhaupt abgedeckt ist. Mal heißt es Nettopreisgarantie, dann nur die Fixierung. Endpreisgarantie findet man nur sehr selten. Also wenn man den Preis oder sich einen Tarif aussucht, auch ruhig mal die Maus auf dieses Wort Garantie, Preisgarantie legen. Und dann sieht man, welche Preisbestandteile dort überhaupt abgedeckt werden. Wichtig ist, wenn so eine Erhöhung kommt, so eine Preiserhöhung, auch wegen Steuern und Abgaben, hat man natürlich ein Sonderkündigungsrecht, ganz klar. Aber das ist in diesem Fall nicht das Relevante. Der Kunde möchte ja ein Jahr lang Ruhe haben möglichst und möchte nicht seinen Tarif angucken und möchte nicht sich damit beschäftigen, ist das jetzt überhaupt die richtige Höhe, die mir damit geteilt ist, die veränderte EG-Umlage. Und deswegen empfehlen wir eine Garantie, die möglichst umfassend ist.
Wenn ich jetzt wechseln möchte, was muss ich eigentlich machen, außer dieses Importportal mich orientieren und mal schauen, ob die Voreinstellungen so sind, dass sie zu mir passen, schauen, ob die Laufzeit so ist, dass es zu mir passt. Ich muss dann in den Keller gehen wahrscheinlich und gucken, was auf dem Zähler steht. Das klingt ja sehr einfach. Gibt es da noch irgendwas zu beachten?
Es würde reichen, die letzte Stromabrechnung zu nehmen. Da steht alles drauf. Die Zählernummer, der Jahresverbrauch, manchmal wird eine Kundennummer benötigt. Das ist erstmal ganz wichtig. Die Stromrechnung oder die Gasrechnung zur Hand nehmen. Und damit kann man dann bei den Vergleichsportalen schon gut sich einen günstigen Tarif raussuchen.
Ja, und wenn ich jetzt einen gefunden habe, was passiert dann?
Dann muss ich nicht unbedingt über das Portal wechseln. Also ich kann auch, wenn ich da einen günstigen Tarif finde, zum Beispiel direkt zum Anbieter gehen, dann würde in dem Fall keine Provision fließen. Man muss so ein bisschen genau hingucken. Manchmal gibt es Tarife, die sich nur in diesen Portalen befinden, also die exklusiv für diese Portale aufgelegt wurden. Deshalb, wenn man dann doch sagt, ach, da gehe ich doch zum Anbieter und wechsle da, dann wirklich nochmal alle Tarifkriterien checken. Stimmt die Laufzeit? Ist die Bonushöhe gleich? Und vor allen Dingen auch die Kündigungsfrist.
Den Rest, wenn ich beim Portal bleibe, erledigt aber auch dann das Portal für mich. Ne? Also ich muss dann einfach nur meinen Verbrauch des letzten Jahres angeben, meine Postleitzahladresse und dann geht's los.
Genau. Den Wechselprozess selber übernimmt das Portal, aber eben anders als diese Wechseldienste, die wir schon besprochen haben, eben nur einmalig, während dieser Wechseldienst es eben wirklich jedes Jahr macht.
Mhm. Mein alter Anbieter, Herr Bauer, gibt es da Probleme, dass die irgendwas noch berechnen, was die gar nicht mehr abrechnen dürfen? Oder läuft das in der Regel flüssig?
In der Regel läuft es flüssig. Der Wechselprozess geht in der Regel zwischen 2 und 3 Wochen vonstatten. Es ist sogar von EU-Gesetzgeber angedacht, dass es innerhalb von wenigen Tagen geht. Mhm. Es soll also für den Verbraucher schnell, zügig und unproblematisch gehen. Man muss aber nur auf der einen Seite sehen wieder, dass dadurch natürlich gewisse Rechte, also im BGB verbriefte Rechte, dann auch wieder verloren gehe bei dieser Schnelligkeit, weil es ein rein technischer Prozess ist. Also wenn Sie zum Beispiel einen Vertrag untergeschoben bekommen, das ist dann die Gefahr, haben wir wieder andere Probleme. Aber das ist heute nicht so das Thema. Aber viele Verbraucher haben auch Angst, einen unseriösen Anbieter zu bekommen. Das ist eigentlich auch so ein Punkt, wo das Wechseln für viele schwer macht. Ich möchte eigentlich nochmal auf eins abheben. Der Gesetzgeber hat es durchaus gesehen und zurzeit wird auch hier ein neues Gesetz diskutiert in der Bundesregierung. Also da gibt es jetzt auch einen Referentenentwurf des Justizministeriums. Es nennt sich Gesetz für faire Verbraucherrechte. Da werden die Punkte, die Frau Weitemeier vorher angesprochen hat, Laufzeiten, Kündigungszeiten werden stark eingeschränkt, sodass
die Details, das ist ein schöner Cliffhanger, die Details, die besprechen wir nach den Nachrichten, wenn wir uns wieder hören, hier im Marktplatz. Und zur dritten Runde begrüßt Sie ganz herzlich Britta Fecke. Wir haben Sie gerade hängen lassen. Wir haben schon angefangen, Herr Bauer, mit einer Gesetzesnovelle oder einem Entwurf, den Sie schon gesehen haben, wo es um die Verbesserung des Kündigungsrechts geht.
Richtig. Da will die Bundesregierung genau den Punkten Nachdruck verleihen, auf die die Frau Weitermeier schon hingewiesen hat. Es soll die Laufzeit bei Dauerschuldverhältnissen, das sind ja Stromverträge, Gaslieferungsverträge, das sind Dauerschuldverhältnisse, das soll die Mindestlaufzeit auf ein Jahr begrenzt werden. Es gibt dann keine 24-Monatstarife mehr. Es soll der Anschlussvertrag, also die stillschweigende Verlängerung auf 3 Monate, wie von uns Verbraucherschützern gefordert, verkürzt werden. Also kein Anschlussvertrag mehr bis zu 12 Monate. Und es soll die Kündigungsfrist auf 1 Monat verkürzt werden. Wenn das durchkommt, wäre das natürlich eine super Verbesserung für alle Verbraucher, wäre sehr gut und würde die Forderungen, die auch die Frau Weitermeier aufgestellt hat, natürlich voll abbilden.
Frau Weitermeier, das heißt, Sie stoßen alle ins selbe Horn.
Kann man so sagen. Für den Verbraucher wäre das auf alle Fälle ein Gewinn.
Wir haben einen Verbraucher in der Leitung. Das ist Herr Wagner. Ihnen geht es um einen ganz besonderen Tarifen.
Ja, guten Tag in die Runde. Und zwar, wir haben das Problem, dass wir Nachtspeicherheizung haben. Bei diesen ganz normalen Wechseltarifen ist es so, dass dieser Normaltarif genommen wird. Aber bei Nachtspeicher hat man ja 2 Tarife. Jetzt, wie muss man sich da verhalten oder wie findet man da jemand? Denn ich habe schon mal so im Netz geguckt, das ist wirklich oder scheint wirklich ein Problem zu sein.
Wahrscheinlich gibt es auch gar nicht mehr so viele, die noch Nachtspeicherheizung haben, ne?
Ja, also das kommt mit hinzu.
Mhm. Herr Bauer. Frau Weitermeier, ja.
Bei Nachtspeicherheizung muss man erstmal gucken, wie ist denn die Zählerausstattung? Habe ich einen Zähler sozusagen, an dem sich 2 Rädchen drehen, einmal für HT und einmal für NT? Oder
genau.
Habe ich 2 Zählerkästen? Ich weiß jetzt nicht, wie ist es bei Ihnen? Also Sie haben einen Kasten mit 2 Rädchen sozusagen.
Ganz genau, ganz genau.
Ja.
HT und der schaltet dann also sehr willkürlich oder dann, wenn
genau.
Verbraucher, der Lieferant meint, jetzt kommt Zeit für Nachtstrom.
Genau, das heißt, Sie haben einen Doppeltarifzähler. Ich glaube, dass Sie bei den Vergleichsrechnern auch dort bereits Nachtspeichertarife finden. Also Tarife genau für diesen Doppeltarifzähler.
Dann hatten Sie vorhin angesprochen, dass es so junge Start-up-Unternehmen gibt. Aber Ihre Kollegin hat ja gerade noch mal so nachgeguckt, als erstes Check24 und die ganz Großen. Wo müsste man denn gucken, dass man diese relativ jungen oder guten Start-up-Unternehmen findet? Oder wie finde ich die?
Da gehen Sie auf unsere Internetseite test.de und geben Wechseldienst oder Wechselservice ein. Sie finden dann einen Test, der kostenpflichtig ist. Vorher gibt es aber einen redaktionellen Teil und da können Sie auch schon mal reingucken und lesen. Da wird nochmal genau beschrieben, was können denn diese Dienste, was leisten sie und welche kommen denn da in Frage. Wir haben ja 9 getestet und 4 davon waren auch sehr empfehlenswert. Darunter gehörte zum Beispiel SwitchUp, Wechselpilot. Das waren die größten, die aufgefallen sind als sehr empfehlenswerte Anbieter. Dann haben wir noch eSafe und Wechselstrom AC. Das sind die 4 Anbieter, die bei uns einen sehr empfehlenswert enthalten haben. Empfehlenswert sind auch noch Cheap Energy 24 oder Switch and Save oder die Wechselfabrik. Man merkt, die heißen alle so ein bisschen ähnlich. Die haben in Anführungsstrichen nur einen Empfehlenswert, sind aber wirklich auch empfehlenswert. Wir hatten sehr, sehr strenge Testkriterien. Wir haben uns nämlich wirklich in die Perspektive eines bequemen Kunden gesetzt und haben nicht nur angeguckt, funktionieren diese Basisleistungen wie der Tarifwechsel und dass rechtzeitig im zweiten Jahr ein günstiger neuer Tarif vorgestellt wird. Oder das zum Beispiel, das haben wir uns auch angeguckt, die Tarifvorschläge vom Preis her ähnlich günstig sind wie die, die man auch in den Vergleichsportalen findet. Das ist bei allen Wechseldiensten im Test der Fall. Wenn man sich aber anguckt, wie gut und transparent sind die Informationen dargestellt, die der Kunde bekommt, dann sieht man wieder Unterschiede. Wir haben zum Beispiel verlangt, dass immer der alte und der neue Preis, so wie Herr Bauers auch sich gewünscht hat, immer auch gegenübergestellt wird, dass ich sehe, was habe ich im letzten Jahr bezahlt, was bringt mir der neue Tarif. Und wenn man so strenge Transparenzkriterien anlegt, dann waren nur noch 4 sehr.
Super, aber das könnte ich also im Zweifelsfall auch in der Geschäftsstelle von Ihnen dann erfragen, beziehungsweise da könnte man mir dann da auch weiterhelfen diesbezüglich?
Ja, genau.
Also das heißt, ich kann da zu jedem hingehen, also zu jeder Geschäftsstelle hingehen und sagen, Mensch, hier, ich habe das und das Problem. Ich hatte das jetzt im Radio gehört mit den Seiten. Könnten Sie mir da vielleicht nochmal so helfen oder sowas?
Sie können bei uns entweder telefonisch das entsprechende Heft bestellen. Das ist aus April 2019. Da ist der Test drin. Das würden Sie dann dieses Testheft würden Sie dann oder Finanztestheft würden Sie dann auf dem Postweg erhalten. Oder ja. Sie gehen auf unsere Internetseite. Das geht auch. Wir haben im deutschlandweit keine Geschäftsstellen in dem Sinne. Also Sie müssten dann die Telefonnummer der Stiftung Warentest und müssten da anrufen im Leserservice und dann könnte man gucken, dass Sie das Heft zugeschickt bekommen, kostenpflichtig.
Das ist jetzt Stiftung Warentest Heft 419.
Genau, ja, es ist Finanztest, April 2019.
Herr Wagner, vielen Dank für Ihre Anregung. Ich glaube, Sie sind auch ein bisschen durcheinander gekommen mit Finanztest und mit der Verbraucherzentrale. Herr Bauer ist nämlich da von der Verbraucherzentrale. Da können Sie in der Tat fast in jeder Stadt hingehen.
Genau, Herr Wagner, wo kommen Sie her?
Aus Köln beziehungsweise...
Ja, dann gehen Sie zur Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Da gibt es die Wechselberatung. Es gibt auch die Energieeinsparberatung, weil Sie sollten aus Ihrem Konzept rauskommen. Nachtspeicher ist viel zu teuer.
Ja gut, aber das ist, wenn Sie in der Wohnung wohnen, haben Sie ja keine Chance. Sie können ja da nicht groß was machen, ne?
Ja, aber es gibt die rechtliche Beratung, gehen Sie dahin. Es ist kompliziert beim Doppelkonzept, also Doppelzähler. Lassen Sie sich da durchaus beraten.
Ja, das habe ich auch schon erfahren, bloß dass es kompliziert ist. Bloß ich wollte jetzt noch mal vielleicht die andere Adresse haben. Aber Sie haben mich jetzt super beraten.
Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat auch schon Preise für Nachtspeicherheizungen erhoben. Die kennen sich sehr gut aus.
Wir haben noch einige andere Hörer während der Sendung empfangen dürfen. Thomas Meinert ist zu mir ins Studio gekommen und hat die Hörerfragen und Mails gesammelt.
Ja, der ökologische Aspekt kam ganz oft am Telefon vor. Da jetzt auch gleich im Hinblick auf die Wechselportale, kann ich da auch sagen, ich will 100% Ökostrom. Kann ich das voreinstellen, Frau Weitemeier?
Ja, das kann man. Es gibt Portale, da kann man sogar noch ein bisschen das Feintuning machen, kann man einen sehr nachhaltigen Ökostrom einstellen, also einen Ökostromtarif, der auch ein Siegel hat. Und dort sind im Wesentlichen zwei Siegel auch nur akzeptiert, zwei gute Siegel. Also diese Möglichkeit, den Tarif individuell einzustellen, den sollte man auch wirklich nutzen. Man hat da links so eine kleine, wie so eine Leiste und da kann man einfach den Tarif, den man sich wünscht, zusammenstellen durch verschiedene Klicks. Das ist ganz einfach.
Ein Hörer aus dem Raum Hannover berichtet, er war in dem Gaskraftwerk, das auch ihn versorgt. Und da hat man ihm gesagt, ja, 55% ist normales Gas, aber er hat bei dem Anbieter 100% Ökostrom bestellt und bekam dann zur Antwort, ja, Sie bekommen ja nur den Ökostromanteil, alle anderen, aber die Nichtverbraucher sind, bekommen auch den anderen Anteil. Also wie sortieren die Anbieter den Ökostrom und den anderen Strom im Netz? Also dem Hörer, der Ökostrom will, dem sagt man dann, du bekommst nur den Ökostrom und alle anderen bekommen den anderen?
Also muss jetzt ein bisschen was durcheinander gegangen sein. Einmal war die Frage nach Gas, einmal nach Strom.
Nein, das Gaskraftwerk, das den Strom erzeugt, insofern.
Ah ja, okay. Also,
man muss sich das einfach so ein bisschen vorstellen wie so ein Stromsee. Und es gibt natürlich die Gefahr der Umetikettierung, was Sie jetzt auch angesprochen haben. Wichtig ist, dass es auch tatsächlich ein nachhaltiger Ökostromtarif ist. Das heißt, dass der Ausbau der Energiewende auch wirklich gefördert wird. Und das machen tatsächlich nicht alle Tarife. Das muss man sagen. Es gibt bestimmte Zertifikate, die kann man kaufen und dann kann man aus Graustrom mit Hilfe dieser gekauften Zertifikate Grünstrom machen. Rein physikalisch bekommt natürlich der Leser seinen Strom aus dem nächstgelegenen Kraftwerk. Trotzdem gibt es Tarife, mit denen und auch Anbieter, die zum Beispiel neue Windkrafträder bauen, die Energiewende durch fördern, indem sie Speicher bauen, indem sie in dieser Richtung forschen. Und diese Labels, zum Beispiel das OK-Power-Label oder auch das grüner Strom-Label, die sind so, dass wenn man die nutzt, dass das vorher geprüft wird und dass es sich dann um Anbieter und auch um Tarife handelt, die nachhaltig sind.
Es geht hier um reines Labeling. Ich würde sogar sagen, oder wir würden sagen von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, lassen Sie das mit dem Ökostrom. Sie zahlen nämlich über die EEG-Umlage als normaler vierköpfiger Haushalt mindestens 200 Euro allein für den Umbau unserer Stromlandschaft und Energielandschaft. Das ist meines Erachtens eigentlich schon ein ziemlich hoher Betrag. Und diese Ökotarife, die hier jetzt überall angeboten werden, sind nicht sinnvoll, sofern nicht wirklich was Neues hier geschöpft wird. Also was nützt mir ein Wasserkrafttarif, wenn das ein uraltes Wasserkraftwerk ist, das schon 1910 gebaut worden ist? Was nützt mir, dass Strom von irgendwoher, weit her, aus Norwegen und so weiter eingeführt werden muss, dass wir hier dann einen Ökostromtarif haben? Hinterfragen Sie das als Verbraucher, machen Sie so, wie die Frau Weitermeier gesagt hat, schauen Sie genau dann hin, wenn Sie sowas wünschen, was macht der Anbieter hier in unserem Land zur Verbesserung und zum Umbau für die erneuerbaren Energien? Und es sind nur ganz wenige Anbieter, die das machen.
Und wenn man es jetzt machen möchte, wie ein Hörer, der sagt, ich nehme alles, aber ich möchte keine Braunkohle, also keinen Braunkohlestrom und keine Atomenergie. Alles andere ist mir egal. Geht das?
Es kann er nicht bestimmen, weil nochmal zurück, das ist ja das Wort oder das Bild dieses Stromsees. Alles, was hier in Deutschland in Strom erzeugt wird, wird in einen Topf geschmissen. Seit 2010, seit es diese Rechtsänderung durch die schwarz-gelbe Regierung gab. Und das wird nicht mehr unterschieden. Ich kann nur selber Strom erzeugen, zum Beispiel über eine PV-Photovoltaikanlage, dann weiß ich, und einspeisen, dann weiß ich sicher, dass mir die Sonne den Tank füllt sozusagen. Aber wenn Sie Strom aus der Steckdose nehmen, dann ist es immer ein Gemenge aus Atom, Schwarz, Braun und schon Stichen.
Selbst wenn ich jetzt bei einer bekannten Umweltschutzorganisation den Strom beziehe, auch da laufe ich Gefahr, dass da Braunkohle verstromt wurde?
Genau.
Erschreckend.
Aber man kann natürlich trotzdem bewusst einen Anbieter nehmen, der vielleicht selber keine Kohlekraftwerke betreibt. Da kann man ja sagen, als Kunde, das ist ein Statement, ich möchte nicht bei so einem Anbieter sein. Und da kann man zum Beispiel auf der Seite vom Öko-Institut nachgucken, aus Freiburg, und dort findet man solche Anbieter.
Danke, Frau Weitermeier, für die Ergänzung.
Die nächsten Fragen kommen zur Vertragsgestaltung und den Kündigungsrechten. Wir haben einen Hörer, der berichtet von Problemen mit dem Anbieter. Das betraf einen der beiden, die pleite gegangen sind. Und er sagt, genau mit diesem Anbieter hatte er Probleme. Da wurden die Abbuchungen falsch ausgeführt, einmal sogar zu hoch. Hat man im Fall der falschen Abbuchung schon ein Kündigungsrecht? Denn man muss ja dann, man kann die Abbuchung zurückrufen, oder? Weitere Rechte?
Das klingt sehr nach Verbraucherzentrale.
Wir haben hier ein Dauerschuldverhältnis, und da ist natürlich immer so, das ist wie bei der Miete auch, ein Fehler, ein Verschulden unterminiert den Vertrag noch nicht. Also da muss mehr dazu kommen. Es ist aber richtig, dass diese Günstiganbieter, sage ich mal, dass die Günstiganbieter versuchen, natürlich auf Kosten der Verbraucher dann das, was sie vorher mit einer Hand ausgegeben haben, mit der anderen Hand wieder zurücknehmen wollen. Also wir stellen fest, die Schlussrechnungen werden nicht innerhalb der gesetzlichen Zeiträume gemacht. Nämlich innerhalb von 6 Wochen nach Ablauf der Schlussperiode ist die Schlussrechnung zu erstellen. Es werden die Guthaben nicht ausbezahlt. Da muss man hinterher sein. Frau Weitermeier hat es vorhin schon gesagt, die Boni werden nicht ausbezahlt. Hier sofort hinterher sein, weil es ist nicht mehr so wie früher vor 20 Jahren, dass die 5 Großen wie eine Bank waren, wo ich das Geld liegen lassen konnte. Ich muss schauen, dass ich nicht in der Insolvenz falle, weil dann ist das Geld weg, die Guthaben sind weg, die fallen in die Insolvenzmasse, da komme ich nie wieder dran. Also hier ist der Verbraucher gefordert seit der Liberalisierung. Er muss mehr drauf gucken. Er muss bei dem Vertragsschluss drauf gucken. Er muss aber auch die Vertragslaufzeit muss er überblicken und immer schauen, wann ist ein Anspruch da? Wann steht mir der Bonus zu? Der Sofortbonus steht ihm zu mit Ablauf der 60 oder 90 Tage. Nämlich damit ist eine fixe Frist, wo sogenannter Verzug eintritt. Das ist also eine Selbstinverzugssetzung des Anbieters, und er hat das Geld auszukehren. Wenn er es nicht macht, sofort mit allen Rechtsmitteln, die man zur Verfügung hat, vorgehen.
Die Bezahlung per Lastschrift ist oft üblich, Lastschrift, also Einzugsverfahren.
SEPA-Lastschrift, genau.
Ja, ja. Wenn ein Anbieter das gar nicht macht, ist da Vorsicht geboten?
Das haben wir bei der BEV ganz am Schluss beobachtet. als wir schon alle das Gefühl hatten, die Firma macht es nicht mehr lange, da haben die dann umgestellt. Weil bei der SEPA-Lastschrift hat man den großen Vorteil, die kann ich protestieren. Die kann ich innerhalb von 6 Wochen noch protestieren, mir also das Geld zurückholen. Und wenn sie dann umgestellt haben auf normale Zahlung oder vielleicht auch wie bei der Miete auf einen Dauerauftrag, kommen sie nicht mehr ran. Das ist also ein Signal, ein sogenanntes Insolvenzsignal, das man beachten muss. Natürlich sagt mir jetzt jeder Verbraucher, ja Mann, ich kann doch nicht jeden Tag hier auf meinen Tarif gucken. Aber die Leute, die bei der BEV waren oder bei der Firma EWEN waren, sind in diese Falle getappt und alle Guthaben sind weg.
Kommen wir nochmal zum Gas. Da berichtet ein Hörer aus Baden-Württemberg, dass er einen Tarif hatte, wo 10% Gasanteil als Biogas ausgewiesen wurden. Dann wurde das aber umgestellt als Tarif ohne Biogas. Kann der Anbieter das machen? Die Frage. Und die Frage, sind die Anbieter überhaupt verpflichtet, 10% Biogas etwa einzuspeisen?
Frau Weitemeier?
Da kann ich nichts zu sagen.
Herr Bauer, Sie gucken auch gerade so, als wären Sie sehr speziell.
Ja, sehr speziell. Ich kenne die Tarife. Es gibt es, dass hier eingespeist wird, prozentmäßig eingespeist wird, wo der Verbraucher nicht drauf bestehen kann, ist ganz klar, wenn er einen Biogastarif gebucht hat. Dann wäre das eine wichtige Vertragsänderung und würde ihm ein Sonderkündigungsrecht geben. Wenn das jetzt nur prozentmäßig eingespeist wird und im Obliegen des Anbieters liegt, wie hoch diese Methanol-Einspeisung ist, wird er aus dem Vertrag nur rauskommen zum Ende des Vertragslaufs.
Die Anbieter, die regionalen Anbieter, die subventionieren oft das lokale Schwimmbad noch quer. Die sozialen Komponenten des Anbieters, was kann ich mir da angucken? Wir hatten verschiedene Aspekte, die am Telefon genannt werden. Das ist einmal das Schwimmbad, der öffentliche Nahverkehr, das ist aber auch der Service, das sind die Mitarbeiter. Und natürlich stellt sich ja auch die Frage, wenn in einem Mehrfamilienhaus nachts die Haussicherung durchbrennt, wer kommt dann noch? Also die Anbieter, ich will ja nicht ewig in der Warteschleife hängen.
Es sind jetzt mehrere Fragen. Wenn es ein Problem gibt, dass Sie einen Stromausfall haben oder dass der Strom ganz weg ist, dann hat jeder Grundversorger, jedes Stadtwerk einen Notdienst, den man dann anrufen kann. Das würde ich zunächst schon mal wahrnehmen. Und sonst ist normal der Elektriker dazu zuständig, wenn das Stromnetz hinter dem Zählerkasten anbelangt. Die erste Frage war nochmal?
Der Service, also die soziale Verpflichtung der Anbieter zu den Mitarbeitern.
Das Problem haben wir immer bei den Stadtwerken. Aber die Verbraucherzentralen haben keinen Einblick in das Rechnen, in die Buchhaltung der einzelnen Stadtwerke. Wir wissen nicht so genau, wie die Energieanbieter ihre Preise machen, wie hier auch eventuell quersubventioniert wird. Hier hilft eigentlich nur, zu vergleichen und einen günstigen Anbieter zu wählen. Und es ist sicher so, dass die Stadtwerke nicht immer zu den günstigen gehören, aber das sind die, die auch noch Ansprechpartner vor Ort haben, wo man auch noch hingehen kann. Ein Beispiel aus meiner Beratung jetzt die letzte Zeit. Eine ältere Dame, immerhin 85 Jahre, war 30 Jahre bei ihrem Stadtwerk, aber in einem Sondertarif, hat jetzt doch gewechselt, weil sie festgestellt hatte, man wundert sich, dass sie im Internet für Neukunden bessere Preise bekommen. Dann hat sie von ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht. Dann hat sie einen Anruf bekommen vom Anbieter, der ihr dann gesagt hat, ja, sie wäre ja so lange jetzt hier Bestandskundin. An was es liegt, da hat sie das gesagt, dass Bestandskunden hier schlecht behandelt werden. Dann hat sie auch einen neuen Tarif bekommen, einen besseren Tarif von ihrem bisherigen Lieferanten.
Frau Weitemeier, aber nicht immer bekommt man die besseren Tarife, oder? Wenn man Anrufe
beim Stadtwerk,
bekommt.
Das stimmt. Beim Stadtwerk ganz genau hinzugucken, lohnt sich auf alle Fälle. Auch die Stadtwerke haben im Moment eine ganze Bandbreite an Tarifen. Die meisten haben einen Online-Tarif, der tatsächlich günstiger ist. Fast jedes Stadtwerk hat mindestens 1 bis 3 Tarife, einen Ökotarif, der oft auch gar nicht schlecht ist. Also da genau hinzugucken, lohnt sich auf alle Fälle. Und viele Stadtwerke haben auch Marken, mit denen sie online und auch deutschlandweit zum Beispiel unterwegs sind. Die Magdeburger Stadtwerke haben zum Beispiel Turbine Strom oder die Stadtwerke Güstrow, Stromissimo. Das klingt dann erstmal ein bisschen komisch, aber es ist eine Marke eines Stadtwerks und da kann man dann sicher vielleicht auch mit ruhigem Gewissen hingehen.
Aber wenn ich jetzt bei einem Stadtwerk den Online-Tarif buche, dann habe ich doch das Problem, dass ich eben nicht den Mitarbeiter direkt ansprechen kann, oder?
Es ist so ein bisschen dazwischen. Also Online-Tarif heißt erstmal, dass ich meine Abrechnung online mache, dass ich meine Zählerstände online melde, dass ich vielleicht auch Preisänderungen online mitgeteilt bekomme. Wenn aber doch irgendwas ist, sind die Stadtwerke oft sehr kulant und man kann dann trotzdem anrufen. Aber es gibt keine Garantie dafür, das ist schon richtig, ja. Also.
Das kann ich unterstreichen, ja. Das gilt auch für Baden-Württemberg.
Wenn ich mich auf einen Wechselbonus einlasse, dann bekomme ich einen Kühlschrank billiger oder einen Reisegutschein, den ich vielleicht gar nicht benutzen kann. Was ist nochmal zu diesen Wechselboni zu halten? Sind die wirklich gut?
Es gibt sehr unterschiedliche Wechselboni, das ist richtig. Früher gab es die immer in Form eines Geldbetrags, der entweder zum Schluss verrechnet wurde oder nach 60 Tagen ausgezahlt wurde. Jetzt gibt es so einen kleinen neuen Trend zu so Sachleistungen. Es gibt eine Lampe oder ein Tablet dazu. Oft sind diese Tarife aber gar nicht empfehlenswert, wenn man so eine Sachwert oder so eine Sache noch dazu bekommt. Wir raten davon ab. Also entweder man kauft einen Kühlschrank und dann kann man bestimmt auch über bestimmte Preisportale dort ein sehr gutes und günstiges Angebot finden. Meistens fährt man besser, wenn man solche Sachen trennt.
Die steuerliche Belastung ist ein Problem. Viele Hörer weisen darauf hin. Wird sich da was ändern? Es ist ja mal angedacht, den Strompreis billiger zu machen über Steuersenkungen.
Das wird sich zeigen in den nächsten Monaten und Jahren. Wenn die CO2-Bepreisung kommt, wird sich tatsächlich was ändern. Und es wird sich sicher auch was ändern im Bezug Heizöl, Strom, Gas, dass die Quote die Abgabenquote, die wird beim Strom sinken und wird bei Heizöl oder Fahrbenzine steigen.
Noch kurz die Stromtrassen, wem gehören die? Sind die völlig separat von den Netzbetreibern, von den Anbietern?
Es gibt die fünf Großen, die dann ihre Netze betreiben. Zu den fünf Großen gehören E.ON oder die EnBW. Die betreiben diese Netze und dafür zahlen wir dann auch diese Netzentgelte. Also die Trassen sozusagen hängen mit diesen Netzentgelten zusammen. Das sind einfach die Gebühren für die Durchleitung des Stroms.
Vielen Dank für die Zusammenfassung dieser Hörerfragen. Thomas Meinert hat mit seinem Team vor dem Studio gesammelt. Damit, meine Damen und Herren, neigt sich die Sendung Marktplatz langsam dem Ende zu. Ich bedanke mich sehr herzlich an dieser Stelle bei meinen Gesprächsteilnehmerinnen. Das war uns zugeschaltet aus Berlin, Marion Weitemeier. Sie ist Redakteurin bei Stiftung Warentest. Und bei mir im Studio war Matthias Bauer, Leiter der Abteilung Bauen, Wohnen und Energie der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg in Stuttgart. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Dort ist ein Thema unter vielen anderen die Glyphosatbelastung des Honigs. Nächste Woche an genau dieser Stelle empfängt sie dann meine Kollegin Jule Reimer. Dort geht es um die Grundsicherung im Alter. Ein Anrecht und kein Almosen. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Der Marktplatz zum Nachhören. Im Internet unter deutschlandfunk.de/marktplatz.
Mit unserer DLF-Audiothek auf Smartphone und Tablet.
Oder bestellen Sie einen kostenpflichtigen Mitschnitt dieser Sendung für 10 Euro unter der Telefonnummer
0221 345 1831 oder per E-Mail.
Hörerservice @deutschlandradio.de.